Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ô, mulata assanhada que passa com graça fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô, mulata, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, eu comprava sem pensar este céu, esta terra, este mar. Ela finge que não sabe que tem feitiço no olhar.
Über Elsa Soares habe ich mit dem Leiter des Musikbereichs des Haus der Kultur an der Welt in Berlin gesprochen, mit Detlef Diederichsen. Ja, sie kam unter ärmsten Umständen in Rio zur Welt, wurde mit 12 Jahren verheiratet, zwangsverheiratet, muss man sagen, war schon mit 21 Jahren Witwe, 3 ihrer Kinder starben an Unterernährung. Ja, und dann gelingt ihr mit Ende 20 der Durchbruch als Sängerin. Wie fand sie zur Musik unter diesen Umständen?
Das war immer da in ihrem Leben, soweit ich weiß. Also sie ist halt in der Favela groß geworden und Samba findet dort alltäglich statt, auch heute noch. Aber damals wurde halt auf der Straße gesungen die ganze Zeit und sie sang sehr gerne und sie sang sehr schön und ausdrucksvoll. Und insofern war das für sie auch immer ein Ziel, Sängerin zu werden, obwohl das eigentlich, naja, das schafft eine von 10 Millionen oder so.
Sie gilt ja als Königin des Samba, aber eigentlich hat sie auch ganz unterschiedliche Musikeinflüsse eingebracht in ihre Musik. Was genau machte denn ihren musikalischen Stil aus?
Vor allem natürlich ihre Stimme und die Art zu interpretieren. Ansonsten machte ihren Stil sicherlich auch aus, dass sie extrem neugierig war und das auch ihr Leben lang blieb. Angefangen hatte sie ja zwar eigentlich mit Samba, aber ihre ersten Alben wurden von der Plattenfirma auch eher so in Richtung Bossa Nova vermarktet. Bossa Negra oder so wurden die dann genannt. Und zu Beginn der 70er Jahre hat sie dann auch sehr viel Funk aufgenommen oder hatte Funk-Arrangements für Samba-Stücke auf ihren Platten, ähnliche Dinge. Und dann ihr letztes großes Comeback in den 2010er Jahren war eben davon geprägt, dass sie sich mit der Avantgarde-Szene Sao Paulos eingelassen hat und Postrock und Elektronik auf einmal Stile waren, mit die ihre Alben ausmachten.
Also das zeigt ja auch, wie unglaublich wandelbar sie war, vor allem auch in ihrer Stimme. Sie haben sie gerade schon angesprochen. Was war dann sozusagen dieser Zauber der Stimme, das Besondere, das so unter die Haut ging?
Das kann man bei einer Stimme natürlich immer schwer in Worte fassen, aber das muss man hören und dann merkt man sofort, das ist eben eine, also man kann dann immer viel dazu dichten oder sich vorstellen, ja, das ist eine vom Leben geprägte Stimme oder sowas in der Art. Aber es ist eben einfach eine Art zu singen und umzugehen mit einer Stimme, die einzigartig ist und die man auch nicht vergisst, wenn man sie einmal gehört hat.
Ganz genau. Sie gilt als Königin des Samba und als Sängerin des Jahrtausends, mehr als 30 Alben. Das ist ja schon sehr, sehr groß angelegt, diese Titel. Aber trägt sie die zurecht, Sängerin des Jahrtausends?
Sicherlich. Also in Brasilien hat sie einfach eine enorme Rolle gehabt. Und das liegt nicht nur daran, weil sie eine schöne Stimme hatte oder weil sie eine tolle Stimme hatte, eine tolle Interpretin und Performerin war, sondern weil sie ja auch Themen hatte. Also, obwohl sie selber keine Songschreiberin war, hat sie immer sowohl die Rolle der Frau wie auch die Rolle der schwarzen Bevölkerung Brasiliens thematisiert. Und zwar von Anfang an bis zu ihren letzten Platten. Das war also, es waren durchaus immer wieder auch politische Statements. Und das hat ihr auch, damit hat sie auch Ärger gekriegt. Aber das war ihr egal.
Ja, sie war eine feministische Ikone, auch eine queere Ikone. Wie wichtig war ihre Stimme in dieser Hinsicht, gerade auch in ihrer Heimat?
Sehr wichtig, weil beispielsweise zu Beginn ihrer Karriere war ja Bossa Nova die führende Richtung in Brasilien, war auch gerade dabei, die Welt zu erobern. Und Bossa Nova war eine weiße Musik, war eine weiße Mittelschichtmusik. Und es gab fast keine schwarzen Interpreten oder Interpretinnen. Und da war sie eigentlich zusammen mit Alaíde Costa, also die beiden Ausnahmekünstlerinnen. Und was sie eben gemacht hat, sie hat das eben auch thematisiert.
Inwiefern?
Naja, sie hat eine Hymne auf Martin Luther King aufgenommen und solche Dinge. Also das kam immer wieder vor. Das brach so ein bisschen heraus aus dem eigentlichen so Wohlfühlkonsens der Bossa Nova, wo es ja eigentlich immer eher so um so eine gepflegte Melancholie ging und das schöne Strandleben und solche Dinge. Und das gab es bei ihr nicht so sehr.
Was wird denn bleiben von ihr, von dieser Frau, die bis zuletzt Musik veröffentlicht hat und auch ein sehr reiches Spätwerk hat?
vieles. Also einige Alben sind sicherlich ikonisch. Also dieses Amorier do Fim do Mundo beispielsweise von 2015 ist sicherlich ein Album, das weiterhin auch eine wichtige Rolle für die brasilianische Musik und überhaupt auch spielen wird für die Popmusik. Andere Geschichten sicherlich auch immer wieder. DJs rund um die Welt spielen sehr gerne ihre frühen 1970er Funk-Alben. Also insofern, da ist eine Menge noch zu entdecken auch.
Sagt Detlef Diederichsen über Elisa Soares. Eine Frau am Rande der Welt. So heißt eins ihrer späten Alben, A Mulher do Fim do Mundo. Ja, und diese Einsamkeit, die hat sie immer in sich getragen und auch gezeigt.